Die ersten Handys waren mit einer Hand ja schier nicht zu halten, sondern eher so kleine Köfferchen. Wie lange hat es gedauert, die Technik in kleinere Einheiten zu bekommen?
Also da muss man eigentlich auch klarstellen, dass 1973 natürlich nicht das erste Mobilfunkgespräch absolut gesehen stattgefunden hat, weil da wäre das Jahr 1926 zum Beispiel für Deutschland viel passender, weil da konnten sie schon öffentlich mobil telefonieren. Die Technik war aber so groß, dass sie in einem Zug eingebaut war. Also wir haben schon ab 1958 öffentliche Mobiltelefonie in Deutschland, der öffentliche bewegliche Landfunkdienst. Die Geräte waren aber so groß und schwer, dass sie eben in Fahrzeuge eingebaut werden mussten. Also für das A-Netz haben wir Gewichte von ungefähr 15 Kilo. Die trägt kein Mensch locker am Handgelenk. Und es dauert in Deutschland tatsächlich bis 1989, bis es eben Geräte gab, die so klein und leicht war, dass man von Taschenformat reden konnte.
Das Telefon ist ja das eine, aber enorm wichtig ist ja auch, dass ich ein Funknetz habe, damit es möglichst überall funktioniert. Ging denn die Entwicklung schnell Hand in Hand oder hat es da geklemmt?
Naja, also wir haben natürlich erstmal analoge Netze, die überhaupt eben nur Sprachtelefonie ermöglichen. Dann haben sie große Akkus. Und sie brauchen eben die Sende- und Empfangseinrichtungen, das sind die technischen Bausteile auch groß. Also bei den ersten A-Netzgeräten sind da noch Röhren eingebaut. Da spielt die technische Entwicklung natürlich eine große Rolle. Dann über Transistoren immer kleinere Chips, immer leistungsfähiger Geräte und ein Netz, was eben dann im C-Netz, also ab 1985, zellular aufgebaut ist. Das heißt, sie haben kleinere Einheiten und damit wird eine ganz andere Organisation des Netzes möglich. Sie haben die SIM-Karte, sie haben feste Rufnummern, weil davor mussten sie nämlich wissen, wo sich jemand aufhält, um den also mobil anrufen zu können. Damit sind ganz wichtige Grundlagen gelegt für das, was dann die späteren Entwicklungen ermöglicht. Und dann kommt der große Schub natürlich mit der Digitalisierung, sowohl des Netzes wie auch der Geräte, die dann nochmal ganz neue Anwendungen möglich machen.
Teure Satellitentelefone waren lange James-Bond-Ausstattung und natürlich auch ein Prestigeobjekt. Wie ging denn die Entwicklung zum erschwinglichen Handy vor sich? War es die Digitalisierung, die Sie gerade angesprochen haben?
Ja, da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Wir haben natürlich die digitalen Netze, dann haben wir auch dann die Marktfreigabe. Wir haben konkurrierende Anbieter. Bis dahin war ja die Bundespost alleine die Betreiberin der öffentlichen Mobiltelefonie. Und wir haben ganz neue Gebührenmodelle. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es eben Handys nur mit Vertrag und hohen Grundgebühren. Und dann gibt es plötzlich diese Prepaid-Angebote, wir erinnern uns alle, die dann eben ein ganz neues Kundengruppen angesprochen haben. Also dass Jugendliche so eine wichtige Nutzergruppe von Handys wurden, das hängt natürlich auch mit einer veränderten Preispolitik zusammen, dass man dann neue Zielgruppen erschließen kann und das Handy dann eben nicht mehr nur ein mehr oder weniger ein Statussymbol oder eben ein teures, aber wichtiges Medium für Geschäftsleute war, sondern tatsächlich Teil der Alltagskultur wurde. Das ist ein Prozess, der im Prinzip erst die letzten 25 Jahre stattgefunden hat und sich eben noch verstärkt hat in den letzten 10, 15 Jahren.
Das Handy ist ja mittlerweile vieles in einem, ein Navi, ein Fotoapparat, ein Internetzugang. Geht da noch mehr? Was wird in Ihrer Meinung nach in Zukunft noch reingepackt werden?
Tatsächlich bin ich eher immer wieder erstaunt, was man noch alles reinpacken kann. Man sieht aber nur, dass es natürlich irgendwie auch ein sinnvolles Abwägen geben muss. Klein und leicht ist schön. Aber die Bedienbarkeit muss ja gesichert sein. Und wenn ich eben Filme gucken will, dann ist ein sehr winziges Display natürlich auch völlig ungeeignet. Also auch da gibt es von der Bauform, von der Größe Kompromisse und das hängt natürlich sehr stark von der Nutzung ab. Aber als Tendenz lässt sich sicher klar erkennen, dass uns die Dinge immer näher auf den Leib rücken, dass sie einwandern in andere Geräte oder in unsere Kleidung oder vielleicht wir sogar irgendwann mal kleine Chips implantiert haben, mit denen wir bestimmte Dinge steuern, also inwieweit es dann auch tatsächlich mit unseren Körpern verschmilzt. Ich glaube, in diese Richtung, da gehen sicher Fantasien und Entwicklungen und bequem zu bedienen, also über Sprachsteuerung, das wird sicher auch ein wichtiges Thema oder ein Thema bleiben oder sich noch weiterentwickeln.